Corona-Ausschusssitzung Nummer 70. Rainer Füllmich im Interview auf Bittl TV.
Entschuldigt bitte für die technischen Unannehmlichkeiten. Wir werden das zusammenschneiden und dann auf Telegram. Aber jetzt, Rainer, wir haben kurz die Pressekonferenz angesprochen, war heute. Das soll anscheinend die Hammer-Pressekonferenz gewesen sein. Wir sind natürlich gespannt. Ich werde dann auch noch vielleicht mit ihr mal ein Interview machen. Kann sie das mal kurz zusammenfassen? Kann sie vielleicht ansprechen, wenn sie Lust hat? Dann können wir das auch Kurzvariante, weil es war, glaube ich, 3 Stunden Pressekonferenz, dass wir das auch zusammenfassen können. Aber jetzt sind wir natürlich neugierig, was du zu berichten hast vom letzten Freitag. Da bin ich sehr gespannt.
Tja, letzten Freitag sind ein paar von den Gästen, die wir eigentlich vorhatten einzuladen, haben in letzter Sekunde doch die Zeit nicht gefunden. Das heißt aber nicht, dass sie nicht doch noch kommen. Die werden nächstes oder übernächstes Mal kommen. Aber auch so haben wir ein ordentliches Line-up gehabt. Wir haben angefangen mit Frau Rebecca Leis. Das ist eine Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Sie hat die Befürchtung, dass die Covid-Impfung dafür verantwortlich ist, dass bei ihren geimpften Kinderwunschpatienten aufgrund eben dieser Covid-Impfung in plötzlich besonders auffallendem Umfange die Schwangerschaften nicht andauern. Sie hat lange Zeit, sie ist also Spezialistin für Kinderwunsch. Sie hat wohl auch mal in einem Kinderwunschzentrum in München, glaube ich, gearbeitet und macht jetzt seit sehr langer Zeit auch schon chinesische Medizin. Und sie hat uns berichtet, dass die Patientinnen, mit denen sie zu tun hat, auffallend wenig Erfolg haben bei der Herstellung einer Schwangerschaft. Das ist ja das Zentrum, das ist ja das Ziel, was man mit diesem Kinderwunsch verbindet. Wenn man also auf normalem Wege nicht schwanger wird, dann versucht man es mit Hilfe von Kinderwunschzentren. Und hier geht es um außerkörperliche Befruchtung. In normalen Zeiten in einem guten Zentrum hat diese außerkörperliche Befruchtung in 32% der Fälle Erfolg. Und das führt dann in 23% der Fälle zu einer Schwangerschaft. Sie hat jetzt in den von ihr betreuten Fällen festgestellt, es ist aber keine Studie, sondern sagt, sie hat auch mehrfach betont, das ist nicht repräsentativ, dass das nur noch in 7% der Fälle so ist. Sie hat jetzt 7 Kinderwunschzentren in München, da gibt es 7 Stück, angeschrieben. Da müsste man sehr schnell ordentliche Zahlen bekommen. Das hat eine enorme Aussagekraft, denn wir haben ja einige Ärzte gehabt, die uns gesagt haben, dass was immer da in den Vials, in den Impfdosen drin ist, die ganzen Ingredients sozusagen, sich eben nicht an der Einstichstelle konzentriert und da bleibt, sondern es verteilt sich im ganzen Körper. Insbesondere auch in den Fortpflanzungsorganen. Da steht der Verdacht im Raum. Wegen dieses Verdachts wird Bill Gates ja schon seit sehr langer Zeit angegriffen. Da steht der Verdacht im Raum, dass hier gezielt die Impfungen Sterilisierungen verursachen. Hier könnte man sehr schnell sehr viele Zahlen zusammentragen. Es gibt wohl 110.000 Kinderwunschversuche in Deutschland jedes Jahr, wenn ich das nicht völlig falsch aufgeschrieben habe, 900.000 in ganz Europa. Die Ärzte, die wir schon befragt haben, das waren Pathologen, es ist einmal Roger Hodgkinson, es ist aber auch, die haben wir noch nicht befragt, die kommen noch, Ryan Cole aus Idaho und es ist Charles Hoffey aus Kanada. Die haben alle bestätigt, was möglicherweise auch heute bestätigt wurde in der Pressekonferenz, das weiß ich noch nicht, da muss ich gleich nochmal mit Viviane sprechen, nämlich das, was immer da drin ist in den Vials, also die mRNA, das Spike-Protein, die Lipidhüllen und wer weiß, was da noch alles drin ist, wir wissen es ja nicht, dass das sich im ganzen Körper verteilt, aber eben auch in den Fortpflanzungsorganen. Üblicherweise hat Frau Leist uns erzählt, kommt es in 12-26% aller Schwangerschaften, ich glaube, da sind jetzt alle, nicht nur die künstlich herbeigeführten, also die extrakorporalen Befruchtungen, in 12-26% zum Abort. Innerhalb, ich nehme mal an, das sind die ersten 3 Monate, die gemeint sind. Jetzt sind es aber wohl So sehen die Zahlen aus, die wir gehört haben, 85%. Das wäre ja schon ein gewaltiger Unterschied. Sie sagt, die Kassen sind über diese Befruchtung, Wolfgang hatte nämlich gefragt, kann man nicht auch von den Kassen Auskunft kriegen? Mhm. Die sind darüber natürlich informiert. Frauen unter 40 haben nämlich Beihilfeansprüche bei bis zu 3 Versuchen. 50% oder sowas wird bezahlt, also müssten die Kassen das auch wissen. Von denen müsste man auch Zahlen bekommen. Das, was wir bisher gehört haben, ist jedenfalls schon ziemlich gruselig. Auch wenn es keine Studie ist bisher. Aber den Sachen kommen wir ja immer näher. Wenn diese 7 Kinderwunschzentren tatsächlich reagieren und ihre Zahlen preisgeben, dann hätten wir was in der Hand. Es gibt dann, wie gesagt, in ganz Europa noch viel mehr, in ganz Deutschland auch noch viel mehr. Da hätte man sehr, sehr aussagekräftige Zahlen, wenn die bereit wären, was zu erzählen. Oder eben die Krankenkassen. Was haben wir da?
Wie ist es eigentlich, Rainer, was mich interessieren würde, was ist der aktuelle Stand? Die reden ja immer, dass die Spike-Proteine nur bei der Einstichstelle bleibt. Ist das mittlerweile jetzt wirklich bewiesen, dass dem nicht so ist? Wie ist da jetzt wirklich?
Ja, das ist schon lange bewiesen. Das hatte schon Dr. Vanessa Schmidt-Krüger uns in einer unserer Sitzungen, ich weiß nicht mehr welche das war, erzählt, dass alles das, was da in diesen sogenannten Impfstoffen drin ist, durch den ganzen Körper wandert, dass sich das in allen wichtigen Organen ablagert. Inzwischen wissen wir, dass das Zeug auch bis ins Gehirn vordringt, also die Blut-Gehirn-Schranke durchbricht. Und dass eben auch diejenigen Organe, die sich nicht mehr regenerieren können, wie das Herz, das Gehirn, das Rückgrat, die Lunge, befallen werden. Offenbar von allem, was da an Ingredients, an Bestandteilen in diesen Impfdosen drin ist. Mhm. Also da werden jetzt noch die Details festzustellen sein, aber gerade da, wo es um die Zerstörung der Fruchtbarkeit geht, da müsste man aufgrund dieser besonderen Umstände sehr leicht an Zahlen kommen, wenn die Kinderwunschzentren kooperativ sind oder wenn wenigstens die Krankenkassen kooperativ sind. Ansonsten ist man auf die Zahlen angewiesen, die jemand wie Frau Rebecca Leist uns liefert. Aber es ist jetzt schon klar, dass wir haben ja das auch schon von anderen Ärzten gehört, wir haben ja auch im Internet schon eine Menge Videos gesehen, dass es hier zu erheblichen Problemen kommt bei den Schwangerschaften. Ich habe hier von, ich weiß nicht aus wie vielen Quellen gehört, in 85% oder 86% der Schwangerschaften wird nach der Impfung im ersten Trimester, wenn ich mich recht entsinne, kommt es zu einem Abort. Also das ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was sie uns erzählt hat. Sie sagte also maximal 12-26% führen zu einem Abort, ich glaube im ersten Trimester. Hier ist was garantiert aus dem Ruder gelaufen. Ganz konkrete, sichere Zahlen haben wir noch nicht, aber die die Indizien zeigen alle in diese Richtung, dass hier maßgeblich eben auch für Unfruchtbarkeit gesorgt wird oder jedenfalls Schwangerschaften zerstört werden. Die Ärzte, die ich eben erwähnt habe, haben uns alle bestätigt, dass die, und Wolfgang Wodak sagt auch, das geht auch in die Fortpflanzungsorgane, die haben uns alle bestätigt, dass bei den Frauen damit mindestens eine Schwangerschaft kaputt gemacht wird, also vielleicht keine endgültige Unfruchtbarkeit eintritt, aber jedenfalls für eine Schwangerschaft ist es vorbei. Und bei Männern angeblich soll es dann für immer zu einer Unfruchtbarkeit führen, was dann so oder so zum Ergebnis hat, dass die Sache mit dem Bevölkerungswachstum fürs Erste erledigt sein dürfte. Und das wird wohl kein Zufall sein. Wir erinnern uns, Bill Gates ist in Kenia und in Indien dran, weil er beziehungsweise seine Gavi-Truppe im Rahmen der Impfungen angeblich die Frauen und die jungen Mädchen sterilisiert hat.
Ja, es ist so krank alles, das ist unglaublich.
Tja. Das kann man wohl sagen.
Wie ging es weiter?
Wir haben dann Herrn Nils Wehner gehört, der gehört zur Bewegung Leipzig. Der hat Beispiele für nicht konfrontative Interventionen gegeben. Er kann Auskunft geben zum wachsenden Widerstand in den Behörden. Er hat Was er getan hat, ist, er hat versucht, nachdem er gesagt hat, es hat auch keinen Sinn, wenn man die Behörden beschimpft oder wenn man anonym eine Behörde anschreibt und sie als Massenmörder bezeichnet, da schalten die Leute natürlich auf Stur und hören schon mal gar nicht zu. Also sagt er, man muss die Leute, die Betroffenen innerhalb der Behörden persönlich ansprechen. Hat er uns gezeigt am Computer, wie man so ein Organigramm aufrufen kann einer Behörde. Das hat er in Leipzig getan. Und wie man dann sich langsam durcharbeitet von den unterschiedlichen Behörden zur nächsten Behörde, da die Leiter findet oder die zuständigen Ansprechpartner. Und die sind dann alle angerufen worden und haben dann im persönlichen Gespräch auch tatsächlich reagiert. Er sagt, die Tatsache, dass der sächsische Ministerpräsident Kretschmann dann das Volk offenbar belügt, das konnte er so nicht mehr hinnehmen. Also hat er gesagt, wir machen das mit diesem, ja, wie soll man das sagen, Soft-Widerstand oder so, und hat dann eben die Leute angerufen, hat im Sozialministerium angerufen, hat im Gesundheitsministerium angerufen. Die Lügengeschichten von dem sächsischen Ministerpräsidenten, die haben wir übrigens widerspiegeln sehen in einem kürzlichen Interview, was eine ganz kluge und ganz zähe, ich glaube 17-Jährige, mit Jens Spahn versucht hat zu führen. Beide haben tatsächlich allen Ernstes behauptet, dass wir es hier mit völlig normal zugelassenen Impfstoffen zu tun hätten. Na, die haben also nicht wahrhaben wollen oder, ich vermute, einfach dreist gelogen dazu, dass es sich um eben nicht ganz normal zugelassene Impfstoffe handelt, sondern dass es völlig vergleichbar mit der Notfallzulassung in den USA hier eine bedingte Zulassung gibt, weil diese Impfstoffe in Anführungsstrichen nicht getestet sind. Hm. Das hat Jens Spahn dann auch zugestehen müssen, als er ein bisschen auf die unter Druck gesetzt wurde. Ja, das stimmt, da müssen vielleicht noch ein paar Tests gemacht werden. Ja, aber genau das ist doch das Zentrum von allem. Wenn ich das nicht weiß als zu impfende Person, dann weiß ich doch gar nicht, auf was für ein Risiko ich mich einlasse. Also da hat er gesagt, nee, das wollen wir jetzt mal sehen. Ich lass mich hier nicht belügen. Ich rufe die Leute, die zuständig sind, an. Zuerst hat er, weil er ja im Schulbetrieb sich darüber aufregt, was mit den Kindern los ist, im Kultusministerium angerufen, da die Beauftragte gesprochen. Die hat dann gesagt, nee, Moment mal, ich habe das gar nicht. Da ging es um ein Impfwerbeschreiben, kann man sagen, ne, wo genau diese falschen Tatsachen weitergegeben wurden. Und da wurde ihm gesagt, nee, ich habe das einfach nur weitergegeben. Ich habe es gar nicht gelesen. Das kommt vom Sozialministerium. Gut, dann hat er eben da angerufen und das Sozialministerium hat dann auch tatsächlich jemanden gehabt am Telefon. Ja, wir sind da auch nur von oben angewiesen worden. Es gibt natürlich zu denken, wenn man immer solche Antworten hört. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe es nur weitergegeben, kam von oben. Ja, wo ist denn oben? Ist ganz oben oder über dem Ministerium, über der Regierung? Kommen die Kommandos vielleicht direkt von Bill Gates, was ja auch nicht ganz fernliegend wäre? Naja, jedenfalls sagt er, wir sind dabei in vernünftige Gespräche gekommen. Eine der Personen, die er angerufen hat, sagte, ich lasse auf keinen Fall meine Kinder impfen. Und daraus entwickeln sich dann, ist er nicht ins Detail gegangen. Ich nehme an, dass er auch so ein bisschen die Persönlichkeitssphäre schützen wollte und sich nicht die Chance nehmen lassen wollte, vielleicht noch weitere Gespräche zu führen. Aber da sind offenbar auch ziemlich klare Worte gekommen, die wohl was mit sehr großen Vorbehalten gegenüber den sogenannten Impfungen zu tun haben. Es gibt da ein Schreiben vom 4.9.21, auf das er sich auch bezogen hat. Und in diesem Schreiben wird unter anderem auch Bezug genommen auf eine Umfrage. Ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf. Ich meine, ich habe mir aufgeschrieben, aber es ist hinterher korrigiert worden. Mhm. Die Korrektur habe ich nicht mehr mitgeschrieben. Wie stehen denn die Eltern dazu, dass in den Schulen geimpft und getestet werden soll? Ist das in Ordnung, wenn in den Schulen das passiert, was eigentlich zu Hause passieren sollte? Die Gespräche, die zu Hause zwischen den Eltern und den Schülern geführt werden sollten. 80.000 Eltern haben an der Umfrage teilgenommen. 60.000 sprachen sich jedenfalls gegen Impfungen an den Schulen aus. Es kann sein, dass die Zahl ein bisschen anders ist, aber nicht wesentlich. Im Ergebnis hat sich da nichts geändert. Die Gefahr für Kinder, das kann man nicht oft genug betonen, an Covid zu erkranken oder überhaupt irgendwas mit Covid als Infektionsperson zu tun zu haben, ist null, statistisch null. Das haben wir, ich glaube, so oft gehört, das brauchen wir hier in dieser Gruppe niemandem mehr zu erklären. Die Gefahren, die mit der Impfung zusammenhängen, sind dagegen riesengroß. Im Verhältnis riesengroß. Kommen immer neue Zahlen rein. Das Letzte, was ich gesehen habe, war, das betraf jetzt wieder alle Altersgruppen, um eine Person durch eine Impfung zu retten, müssen zwei sterben. Das sind, so hoch sind die Gefahren. Und das ist eine konservative Schätzung. Wahrscheinlich ist die Zahl viel größer. Jedenfalls ist das eine, finde ich, eigentlich ganz innovative und ganz vernünftige Art, den Behörden, mit denen man reden können sollte, aber eben in vielen Fällen nicht reden kann, aber mit den Behörden ins Gespräch zu kommen. Und so wie sich das anhörte, was er gesagt hat, wie gesagt, er war vorsichtig und zurückhaltend, und die anderen auch, haben die gute Gespräche geführt. Also eine gute Möglichkeit, bei den Behörden vielleicht doch was zu bewirken. Danach haben wir uns nochmal um Wirtschaft gekümmert und haben den Professor für Wirtschaft, Holger Recko, der ist in Nürnberg Professor für BWL, HR und Unternehmensführung, der hat was zum Zustand des Mittelstandes, das ist der Wirtschaftsmotor bei uns wie auch bei euch und überall sonst, erzählt zur Insolvenzbedrohung, zu den zukünftigen Bedrohungen, die den Unternehmen die in Aussicht gestellt werden, kann man mal ganz vorsichtig sagen, Lastenausgleich, Sanierungs- und Abwicklungsgesetz und was können die Unternehmer machen. Ja, also zunächst hat er nochmal erläutert, dass der Mittelstand der Innovator schlechthin ist. Das ist bei euch in der Schweiz nicht anders als bei uns, das ist in den USA auch nicht anders. Es sind nicht die Konzerne. Die Konzerne klauen die Ideen, kaufen die Ideen, kaufen manchmal auch die ganzen Unternehmen, die innovativ sind, aber die sind praktisch unproduktiv, wenn es um Innovationen geht. 3 Millionen kleine und mittelständische Unternehmen gibt es in Deutschland. 99% aller Unternehmen sind Mittelständler. 60% der Arbeitsplätze und mehr werden von den kleinen und mittleren Unternehmen geschaffen und mehr als die Hälfte der Wertschöpfung ebenfalls. Schon die präpandemischen Rahmenbedingungen, also schon bevor Corona zugeschlagen hat, sagt er, waren für die Unternehmen schlecht. Er hatte einen Begriff erfunden, der heißt Konzernophilie. Also die Politik war immer schon die letzten Jahrzehnte über überaus konzernfreundlich und hat für die Unternehmen, für den Mittelstand nichts mehr getan. Die Konzerne zahlen so gut wie gar keine Steuern, haben alle Möglichkeiten, Steuern völlig zu vermeiden, indem sie ins Ausland verlagern, da wo man nur noch 1% Steuer zahlt oder so. Diese Möglichkeiten hat der Mittelstand nicht. Der Mittelstand hat gar nicht die, in der Regel jedenfalls, gar nicht die Personalstrukturen, um sich solche Steuersparmodelle überhaupt auszudenken. Also die Konzerne bezeichnet er als reine Verwerter. Die sind nicht innovativ. Die holen sich die Ideen, die holen sich die Innovationen des Mittelstandes und ist damit eigentlich am Kannibalisieren, weil letzten Endes, wenn er alles ausgehungert hat, alles ausgeplündert hat, wo kommen dann die Innovationen her? Das weiß man alles nicht, aber die denken ja leider nicht von hier bis zur Wand. Also das Ganze war vor der Pandemie schon schlecht. Auch wir haben die höchste Steuerlast weltweit in Deutschland. War mir so auch nicht bekannt. Ich hatte das immer mal wieder gehört, aber er hat es jetzt nochmal bestätigt. Wir haben eine gigantische Bürokratie, immer höhere Fixkosten. Nun soll auch noch eine CO2-Neutralität herbeigeführt werden von den Grünen. Wie soll das gehen? Erneuerbare Energien werden auf jeden Fall nicht ausreichen, sagt Holger Recko. Ja, die Konzerne sind insgesamt jedenfalls deutlich weniger belastet. Die KMUs, also die kleinen und mittelständischen Unternehmen, überproportional hoch. Was kann man machen? Tja, die Unternehmen, so hat Holger Recko es auch gesagt, die müssen sich vernetzen. Die müssen sich verdrahten, die müssen zusammenarbeiten, damit das, was sonst abgegraben wird von den Konzernen, innerhalb der kleinen und mittelständischen Unternehmen bleibt. Die Gewinner der Pandemie sind ganz klar auszumachen. Das sind die Konzerne und zwar nicht irgendwelche, sondern die Digitalkonzerne in allererster Linie. Apple, Google, Facebook, Amazon. Die haben tatsächlich auch Arbeitnehmer eingestellt. 750.000 in 2020 zusätzlich. Diese eben genannten Konzerne. Ja, das Ganze ist ein Kampf David gegen Goliath, kann man sagen. Die Plattformökonomie ist eine große Bedrohung. Das sind wieder die Konzerne, also die Plattformen wie Trivago oder Booking.com, Amazon natürlich, die sorgen dafür, dass hier faktisch, so hat er es genannt, eine Erpressung stattfindet. Mhm. Denn wenn man als Hotel zum Beispiel weitermachen will und auch bekannt sein will und vermarktet werden will, dann kommt man eigentlich nicht drum herum, mit diesen Plattformen wie Trivago oder Booking.com zu arbeiten, und die kassieren dann richtig ab. Ja. Man kommt nicht drum herum, deswegen hat er das als eine Art Erpressungssituation bezeichnet. Ich habe dann gefragt, wie ist denn das eigentlich mit dem Steueraufkommen? Kann man sagen, dass 80% der Steuern von den kleinen und mittelständischen Unternehmen bezahlt werden und 20% gerade mal so eben noch von den Konzernen? Sagt er, nein, das ist noch viel schlimmer. Er hat keine Zahlen genannt. Er hat gesagt, es ist noch viel, viel schlimmer. Das wird in der Öffentlichkeit zwar nie diskutiert, weil natürlich die Mainstream-Medien auch nicht drüber berichten, aber das sind klare Fakten. Ja, wir werden wahrscheinlich, wir haben ja bisher Glück gehabt, denn die ganzen Pleiten, die uns unter anderem auch von Professor Christian Kreis angekündigt wurden, ist ja auch ein renommierter Wirtschaftsprofessor, die sind in diesem Umfang jedenfalls nicht eingetreten. Er sagt, das ist aber weiß Gott kein Grund zum Aufatmen, sondern das ist die Ruhe vor dem Sturm. Hier wird noch richtig Böses passieren. Eigentlich gibt es etliche Unternehmen, die längst pleite sein müssten. Auch etliche Unternehmen, die aus anderen Gründen pleite sind. Die werden alle künstlich am Leben erhalten jetzt, damit die Unruhe nicht allzu groß wird. Aber Großinsolventen, die eigentlich im ersten Halbjahr 2020 erwartet wurden, die sind bisher in diesem Umfang jedenfalls nicht eingetreten. Wird aber noch kommen, sagt er, denn die Unternehmen leben inzwischen überwiegend von der Substanz und von Stundungen. Steuern werden gestundet, Kredite in der Rückzahlung gestundet. Das ist eine Frage der Zeit, wann das ganze System kollabiert. Es ist eine hochgefährliche, sagte er, eine hochgefährliche Situation. Subventionen haben natürlich auch geholfen, damit die Kleinen weitermachen können. Allerdings läuft das ja als Gießkannenprinzip, sodass also auch die ganz großen Konzerne, die das überhaupt nicht brauchen, in riesigem Umfang sogar Milliarden bekommen haben. Ich weiß nicht mal, ob das 7 Milliarden für Lufthansa war, aber das ist jedenfalls gießkannenmäßig auch da ausgekippt worden, wo es gar nicht benötigt wird. Es gibt dann auch weniger Gründungen, weil sehr viele Unternehmer sich gesagt haben, ich wollte ja eigentlich, aber unter diesen Umständen, das ist mir alles zu wackelig, das mache ich nicht. Nochmal hat er betont, das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Nichts ist so, wie es scheint im Moment. Also da, wo scheinbar Ruhe ist und wo die Leute sagen, oh, ich bin ja ganz gut über die Runden gekommen, der dicke Hammer kommt noch. Was kommt noch auf uns zu? Ja, es ist zu befürchten, sagt Holger Recko, dass um das, was hier alles an Schaden angerichtet worden ist, und hier ist ja auch Geld gedruckt worden aus dem Nichts, der Normalbürger stellt sich das ja so vor, wenn ich mir einen Kredit hole bei der Bank, dann ist das Geld, was jemand anders der Bank gegeben hat als Einlage. Der denkt sich so, ich habe jetzt einen Kredit über 100.000, dafür zahle ich, keine Ahnung, 5%, und jemand anders hat sein Geld bei der Bank eingelegt und der kriegt dafür 2%. Und die Differenz ist das, wovon die Bank lebt. Nein, so ist das ja schon lange nicht mehr, sondern es wird Geld aus dem Nichts gedruckt. Das ist ein anderes Thema, das will ich hier nicht ausweiten. Ich führe da auch gerade einen Prozess in einer Sache, und Kollegen von mir machen das auch. Manche Richter begreifen allmählich, dass es wirklich so ist, dass Banken Geld aus dem Nichts schöpfen. Aber hier ist es so, dass diese katastrophale Lage, dass wir also weit jenseits unserer Verhältnisse leben, dass wir mit gedrucktem Geld arbeiten, das muss irgendwann korrigiert werden. Und da muss wirklich was produziert werden, da muss wirklich was hinter dem stecken, was dann als Geld produziert wird. Und da wird eben der Lastenausgleich diskutiert. So was hat es nach dem Krieg schon mal gegeben. Damit wurden Immobilien, die können nicht weglaufen, deswegen heißen sie ja Immobil, belastet. Und das war ziemlich teuer. Die Konzerne haben das nicht zu erwarten, weil die Konzerne in aller Regel, dadurch, dass sie ja große Abteilungen haben, die sich nur damit beschäftigen, wie kann ich Steuern oder Belastungen aus dem Weg gehen, die werden dem Ganzen ausweichen. Aber die KMUs können das nicht. Es wird auch diskutiert, eine Hypothekengewinnabgabe wegen einer möglichen Währungsumstellung. Wir wissen ja alle, es wird darüber geredet, Bargeld abschaffen, digitale Währungen und so weiter. Da könnte eine Hypothekengewinnabgabe kommen, eine Kreditgewinnabgabe, weil wenn der Kredit plötzlich in diesem Umfang nicht mehr zurückgezahlt werden muss wegen einer Währungsumstellung, dann hat man ja einen Vorteil, dann kann sowas besteuert werden. Es wird jetzt gerade darüber diskutiert, und ich habe auch schon solche Bögen gesehen, dass wir alle zu gläsernen Personen und Unternehmen gemacht werden sollen, und wir sollen alle Vermögensregister ausfüllen. Mal sehen, wie viele Menschen da bereit sind, mitzumachen, oder ob nicht langsam doch einige merken, hier stimmt was nicht. Sanierungs- und Abwicklungsgesetz wird ebenfalls diskutiert. Also es drohen da massive Belastungen auf der einen Seite und eine Vergläserung für uns alle, nur nicht für die Konzerne. Die werden dem Ganzen aus dem Weg gehen können. Mhm. Er hat dann auch noch viele Vorschläge dafür gemacht, wie kann denn so ein Unternehmer erstmal sich selbst schützen. Denn wenn er K.O. ist, wird er ja auch in seiner Region nicht mehr groß an Vernetzung teilhaben können und auch für die Kunden nichts mehr bedeuten. Ja, Erhaltung der Liquidität. Wie kriegt man das hin? Indem man zum Beispiel Factoring macht. Das heißt, man verkauft Forderungen. Wenn ich eine Forderung gegen irgendjemanden habe, die 100 wert ist, dann kann ich, wenn ich jetzt schnell Geld haben will, die für 80 oder vielleicht für 70 verkaufen. So schafft man Liquidität heran. Das nennt sich dann Forderungsmanagement, Factoring. Man kann das Vorratsvermögen reduzieren, indem man nicht mehr so viel vorhält. Gewerbeimmobilien, wenn man noch welche hat, muss man mal überlegen, ob man die nicht vielleicht los wird. Denn wenn wir entweder einen Bevölkerungsschwund haben, womit ja zu rechnen ist, oder aber wenn der Bedarf nach Gewerbeimmobilien wegen dieser ganzen Zoom-Nummern oder wegen anhaltender Beschränkungen zu persönlichen Treffen plötzlich sinkt, ist er jetzt schon gesunken, dann werden diese Gewerbeimmobilien plötzlich im Preis ganz schön massiv nach unten fallen. Also sollte man sich überlegen, ob man die nicht einfach loswerden will. Ja. Aber vor allem die Organisation, die Vernetzung untereinander, das Organisieren autarker Unternehmerkreise, das hat er in den Vordergrund gestellt, die dann auch eine eigene Stromversorgung haben können über, was weiß ich, Blockheizkraftwerke und so weiter. Also diese persönliche dann auch Vernetzung, die hat er auch für die Unternehmer sowie für uns alle in den Vordergrund gestellt. Ja, danach haben wir vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir ja vor ein, zwei Sendungen eine amerikanische echte aktive Politikerin, Sue Frost, gehört haben, meldeten sich auch plötzlich die Schweden, haben gesagt, so jetzt reicht's, wir wollen jetzt auch was erzählen. Da kam eine aktive Politikerin und ein früherer Politiker, Gudrun Leden heißt sie. Sie ist ein Mitglied eines schwedischen Regional- und Ethik-Councils, zuständig für Gesundheitsversorgung und mehr in der Region Westernorrland. Sie und ihr Kollege Gunnar Söderberg, der ist Sozialwissenschaftler und ein früheres Mitglied einer schwedischen Gemeinde, der schwedischen Gemeindepolitik. Sie wollten uns ein bisschen was über die Wahrheit aus Schweden erzählen, weil wir hören ja immer, das ist alles toll, alles bestens. Das Ganze ist an denen spurlos vorbeigegangen, ohne dass die ganzen Maßnahmen ergriffen worden sind. Die Geschichte, die die beiden erzählt haben, war sowas von trostlos, dass man eigentlich sagen muss, jetzt brauchen wir erstmal eine Flasche Whisky, um das auszugleichen. Aber das hatten wir so nicht erwartet. Sie haben uns beide erzählt, dass es nur eine Seite der Geschichte gibt in Schweden, dass die Mainstream-Medien da genauso unter Kontrolle des Mr. Global, so will ich ihn mal weiter nennen, sind wie bei uns auch. Sie fühlt sich, sagte die Gudrun Leden uns, sie fühlt sich sehr allein. Es gibt maximal, haben die beiden uns erzählt, 20%, eher 10%, 20% der schwedischen Bevölkerung, die kritisch ist zu der Regierungslinie. 80% der Bevölkerung der über 60-Jährigen seien geimpft. Das ist eine ganz schön hohe Zahl. Die Menschen haben in Schweden schlicht vergessen, was der Anders Tegnell ja noch im Kopf hatte, als er sich vor die Presse gestellt hat und wiederholt gesagt hat, hey, beruhigt euch, wir brauchen diese Maßnahmen alle nicht. Anders Tegnell weiß ja, dass er in Anführungsstrichen verarscht worden ist während der Schweinegrippe und er wollte, dass es nicht nochmal passiert. Aber die Menschen scheinen das, so haben die beiden uns das erzählt, vergessen zu haben. Viviane fragte dann, ob da nicht irgendwo irgendwelche Mitglieder im Parlament skeptisch sind. Nee, sagten beide, die sind alle auf Linie. Wolfgang fragte, gibt es denn niemanden unter den Politikern, die was sagen? Dann sagte der Gunnar Söderberg dazu, niemand habe, er habe ein White Paper veröffentlicht und in diesem White Paper hat er dargestellt, wie alles auf den Kopf gestellt worden ist in Schweden. Genauso wie bei uns letzten Endes. Aber die Reaktion war gleich null. Massenmedien und ihre Propagandamaschine haben alles unter Kontrolle. Die Gudrun Leden hat es nochmal bestätigt. Wenn man den Leuten die Infos gibt, also quasi auf dem silbernen Tablett ihnen diese Infos präsentiert, dann stößt das auf so gut wie gar kein Interesse. Die vertrauen fast alle den sogenannten Autoritäten. Ja, eigentlich sind es nur nicht mal 20%, sondern sie hat es jedenfalls so gesagt, 10%, die merken, was los ist, versuchen, das Ganze zum Stoppen zu bringen, aber mit 10% kann man aus ihrer Sicht nicht so viel ausrichten. Sie spricht auch von einigen Beispielen, die eigentlich Negativbeispiele sind und die Leute aufrütteln sollten, ist aber nicht so. Zum Beispiel nennt sie, unter anderem nennt sie das Beispiel eines sehr gesunden 50-Jährigen, der bombenfit war, der fällt nach Impfung tot vom Fahrrad. Das war ein Arzt übrigens. Ich habe dann nochmal nachgefragt, was ist mit Anders Tegnell? Wieso, was ist mit dem los? Ja, der ist zum Schweigen gebracht worden. Da wird einfach zu viel Druck ausgeübt auf die Politik von Mr. Global und der äußert sich jetzt überhaupt nicht mehr. Es gibt sehr wenige Demonstrationen, es gibt ein paar, aber nur sehr wenige. Jetzt am vergangenen Sonnabend soll was stattgefunden haben. Ich habe aber nicht nachforschen können, was da gewesen ist. Viviane fragte nochmal, aber guck mal, da neben euch ist doch Dänemark, unter euch ist doch Dänemark. Was ist denn da los? Ja, das interessiert hier keinen. Die sind alle froh, wenn sie jetzt alle 6 Monate geimpft werden können. Tja, als hätte man die völlig gebrainwashed.
Krass.
Ja, dann haben wir
Mit Schweden haben wir auch schon gedacht, dass sie, weißt du, sie sind ja ziemlich affin in Bezug auf Bargeldabschaffung, die sind ja schon weit fortgeschritten. Dann gibt es auch diverse, ich glaube mal 2500, ein Pilotprojekt, wo alle den Chip in der Haut haben. Also das ist natürlich auch etwas, was dem Mr. Global entgegenkommt. Und das kann natürlich sein, dass sie darum Schweden ein bisschen, sage jetzt mal, ein bisschen in Ruhe gelassen haben, so in Bezug mit Maßnahmen. Das ist auch seine
These. Diese These vertreten viele. Das kann sehr gut sein. Die Schweden sind seit langem an diese Digitalisierung gewöhnt. Und möglicherweise ist ihnen dabei entgangen, dass das einhergeht mit einer Entmenschlichung. Denn es ist ja schwer vorstellbar, dass nur 10% sich Gedanken machen und alle anderen sagen, das ist schon in Ordnung so. Und wenn wir jetzt alle Monate geimpft werden, ist das eben so. Ne? Ja. Ja, dann haben wir gedacht, jetzt wird es aber besser, haben dann die Griechen nochmal gehört. Wir hatten vorher ein langes Vorgespräch mit einer Reihe von Griechen gehabt, unter anderem Pan Pavlakoudis von dem Fachausschuss Recht von der Basis in NRW, Professor Konstantinos Vatiotis, Professor für Strafrecht in Griechenland, Dr. Georgios Kasimatis, der ist Professor für Verfassungsrecht, der ist schon 90, der ehemalige Leiter des Büros des Ministerpräsidenten, dessen Namen viele noch kennen, Andreas Papandreou. Der kennt also wirklich noch die Junta, der weiß, wie es ist, wenn man keine Freiheit mehr hat. Und Dr. Epidophores Soteriades, das ist ein Epidemiologe aus Zypern, sowie schlussendlich Dr. Stylianos Kapatio, Psychiater und griechisch-orthodoxer Pater. Die haben uns was zur Erosion der griechischen Zivilgesellschaft durch das Infragestellen fundamentaler Menschenrechte mittels eines grotesken pseudomedizinischen Vorwandes da war eben Anrufversuch, sorry about that. Und die haben uns versucht zu erklären, wie wirkt sich das alles aus in dem Mutterland, in der Wiege der Demokratie. Das darf man ja nicht vergessen. Da kommt die Demokratie her. Die Griechen haben es erfunden. Wie sieht das da aus? Ja, wir haben da einen, den Professor Kasimatis, den haben wir gefragt, Mensch, Sie erinnern sich doch noch an die 70er. Da war er ja auch schon dabei. Da gab es noch die Junta, die da jedenfalls dafür gesorgt hat, dass die demokratischen Rechte alle außer Kraft gesetzt wurden. Damals, sagte er, haben alle demonstriert. Heute gibt es wenige Demonstrationen, die gibt es zwar, aber damals hat jede einzelne dieser Demonstrationen immer einen Einfluss gehabt. Das hat immer irgendwas bewirkt. Aber heute ist es sehr fraglich, wie viel das bewirkt. Es werden zwar immer mehr Leute, die auch in Griechenland wach werden, aber bisher war das nicht so doll. Heute hilft die Regierung scheinbar. Die Menschen werden ihren Frust aber nicht mehr los über diese ganzen Maßnahmen. Die Menschen werden auf den Demonstrationen zwar nicht so hart angegriffen, wie das in einigen anderen europäischen Ländern der Fall ist, von der Polizei oder so, aber es scheint auch nicht so richtig viel zu bringen. Damals war während der Junta-Zeit war eine Generation betroffen. Heute sind alle betroffen. Heute versucht man, alles zu zerstören. Heute sei alles, das war sein Fazit, viel schlimmer als damals. Und das ist ein hartes Wort. Viel schlimmer als damals, als die Junta regiert hat. Ein herausragend tolles Referat, kann man schon fast sagen, hat der sehr gut deutsch sprechende Professor Konstantinos Vatiotis, der Professor für Strafrecht, gehalten. Der hat uns erzählt, dass er seine Professur verloren hat, beziehungsweise ist er jedenfalls suspendiert worden, weil er sich kritisch geäußert hat. Er sagt, circa 30% der Griechen, das ist immerhin mehr als die 10% in Schweden, die verstehen, was passiert. Er ist weil er sich kritisch geäußert hat, darf er seine Professur nicht mehr ausüben. Es gab eine anonyme Anzeige gegen ihn. Er sollte keine Vorlesungen mehr über die Einwilligung, das ist ja Strafrechtler, ne? Einwilligung nach Impfung ist ja auch ein strafrechtliches Problem. Er sollte da keine Vorlesung mehr halten. Wie gesagt, Meinungsfreiheit ist hier faktisch abgeschafft. Im Radio hat er dann seinen Rücktritt bekannt gegeben. Das hatte aber nicht den erhofften Anstoßeffekt. Also da, man würde ja glauben, jetzt gehen aber doch eine Menge Leute für ihn auf die Straße oder sie rufen bei den Medien an oder sie beschweren sich bei den Politikern. Ist gar nicht passiert. Die Griechen, sagt er, sind jetzt auch ein bisschen abgestumpft. Sie werden zwar wieder wach, aber sie sind ein bisschen abgestumpft, weil, das darf man nicht vergessen, die haben ja schon 10 Jahre lang diese Schockfinanzpolitik gehabt. Diese Finanzpolitik, die im Grunde genommen so ein bisschen vorwegnimmt, was hier in allen anderen Ländern jetzt gerade passiert oder noch geschehen soll. Dass man also praktisch ganze Länder privatisiert, dass sich Mr. Global die griechischen Häfen holt, die griechischen Flugplätze holt, die griechischen Supermärkte holt. Das haben die jetzt alles erlebt und mussten dann immer wieder den Gürtel noch enger und noch enger und noch enger schnallen. Also der kleine Mann in Anführungsstrichen hat plötzlich ums Überleben kämpfen müssen. Und da sind die ein bisschen fertig mit der Welt. Der ständige Corona-Terror, der hier über die Medien kommt, der tut ein Übriges. Also die ohnehin schon, ja, wie soll man sagen, abgestumpfte Bevölkerung wird noch weiter runtergeknüppelt. Wir haben es jetzt mit einem totalitären Staat, mit einer Gesundheitsdiktatur zu tun, in der keine öffentliche Diskussion mehr stattfinden soll. Im Gegenteil. Die Mediziner und die Juristen propagieren die Impfpflicht. Professor Kasimatis, das ist der Lehrer von Professor Vatiotis, sei eine helle Ausnahme. Das sei aber wirklich eine der ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Sicherheit geht über alles. Wobei die Frage ist, was ist denn hier eigentlich Sicherheit? Ist das Sicherheit vor dem Virus? Oder wenn man genauer hinguckt, gibt es ja wohl um was ganz anderes. Die Top-Mediziner dürfen ohne Impfung nicht mehr arbeiten. Die Krankenhäuser sind qualitativ und quantitativ abgewirtschaftet. Es sind dann zwei Mitarbeiter eines Krankenhauses zwischendrin aufgetreten, die gesagt haben, wir lassen uns nicht impfen. Und hier bei uns haben, ich habe es jetzt die genaue Zahl vergessen, aber haben, glaube ich, sogar 80% der Mitarbeiter gesagt, wir machen nicht mit. Wow. Das ist allerdings die Ausnahme. Das ist die Ausnahme, denn in den meisten Krankenhäusern, das ist auf irgendeiner Insel gewesen, in den meisten Krankenhäusern ist die Lage völlig anders. Da beugen sich die medizinische Personal beugt sich da dem Druck. Ja, das war, ich glaube, ein Personalrat eines Krankenhauses, der sagt, seit 25 Jahren ist er in diesem Krankenhaus, er ist selbst Mediziner. 30% sind jetzt schon außer Dienst, weil sie eben sich nicht impfen lassen wollen, weil sie nicht mitmachen. Das System sagt, er bricht zusammen. Es gibt nur noch einen Arzt pro Fachrichtung in diesem Krankenhaus, in dem er beschäftigt ist. Auf der Insel Kitera, glaube ich, war das. Die gehen da alle auf dem Zahnfleisch. Die Situation sei dramatisch, die Überlastung enorm. Andere Krankenhäuser haben noch massivere Probleme. Die können die Leistung nicht mehr erbringen. Da gibt es sehr viele Fusionen. Externes Personal wird für die Spitzen versucht, versuchen sie anzuheuern. Es gibt eine große, große Lücke. Wolfgang hat sich dann eingeschaltet und gesagt, hier die großen Krankenhauskonzerne, das haben wir ja auch alles hier in Deutschland gesehen und ihr in der Schweiz auch, die hungern die staatliche Versorgung aus. Das ist genau die gleiche Deregulierung, die wir hier in Deutschland gehabt haben, dass also die staatliche Versorgung weggeschoben wird zugunsten großer privater Konzerne. Professor Sotiriadis auch sagt, das sei in Zypern ganz genauso. Er wüsste doch, er ist Epidemiologe, er wüsste doch, dass die Situation bei diesem Virus nicht gefährlicher ist als bei einer normalen Grippe. Für Kinder sei das Ganze vollkommen ungefährlich. Und ja, man müsste sich natürlich darum kümmern, wie auch bei einer normalen Grippe, dass die Älteren und die Vulnerablen geschützt werden. Aber alles andere sei Quatsch. Es gibt keinen Grund für die Impfung. Der ist nun wieder sehr gut bekannt und auch wohl eng befreundet mit John Ioannidis. Hm. Da haben wir ihn, und in dem Moment, als er da die Antwort gegeben hat, wurden wir dann erstmal abgeschaltet. Wir haben gefragt, was ist denn eigentlich mit John Ioannidis? Wird der unter Druck gesetzt? Sagt er, ja, der wird unter Druck gesetzt. Da gibt es sogar gewaltigen Druck von mehreren Seiten. Und er, Ioannidis, habe ihm, Herrn Sotiriadis, Professor Sotiriadis, gesagt, die möchten mich vernichten. Und genau in dem Moment wurden wir dann erstmal abgeschaltet. Es gibt sehr viele Todesfälle in den Registern, welche als Corona-Fälle aufgenommen werden. Die sind alle an Corona gestorben, aber in Wahrheit sind sie nach Impfung an Corona gestorben. Mhm. Da haben wir wieder dieses Phänomen. Am auffälligsten und vielleicht auch als echte Kausalität verzeichnen kann man eine Entwicklung in der Mongolei. Da gab es überhaupt keine Fälle, keine Corona-Fälle. Kaum haben die Impfungen begonnen, in zwei Wellen gab es unfassbare Anstiege. Mit anderen Worten, das Problem wird nur durch die Impfung verursacht. Vorher gab es keins. Das ist, wie Wolfgang gesagt hat, selbst wenn das Virus künstlich hergestellt worden ist, es wird normalerweise hier abgefangen, es passiert nichts. Ja. Wenn ich es aber in den Körper injiziere, insbesondere das Spike-Protein, dann gehen die Probleme los. Hm. Ja, wir haben zum Schluss in dieser Runde dann den Dr. Stylianos Karpatio. Der ist Psychiater und griechisch-orthodoxer Pater. Den haben wir noch gehört. Die Verwaltung der Kirchen sagt, er ist völlig auf der Schiene der Regierung. Er selbst hat das massiv kritisiert und damit auch keine wirklich großen Probleme bekommen, weil diese Geistlichen da schon so eine Art Naturschutz genießen. Die können schon einiges machen. Aber er und noch zwei andere Bischöfe, die jetzt disziplinarisch angegriffen werden, sind also, was diese disziplinarischen Angriffe angeht, nicht so wirklich beschädigt worden. Man haut denen sozusagen so ein bisschen auf die Finger, aber sie können trotzdem weitermachen. Der Widerstand, sagt er, aber mehrt sich. Auch der Druck mehrt sich. Viele Priester werden freigestellt. 85% der Mönche auf Athos sind nicht geimpft. Und die anderen 50% sind nur deshalb geimpft, weil auf sie massiver Druck ausgeübt wurde. Psychiatrische Sicht hat Viviane abgefragt. Ja, Fälle von, also psychiatrische Fälle häufen sich. Alzheimer häuft sich. Es gibt eine andere Krankheit, die plötzlich nach Impfungen auftritt. Die nennt sich Kuru. Das ist so eine Art BSE. seit 3 Monaten, seit diese nächste Welle der Impfung begonnen hat, ist so ein Muskelzettern. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, diese BSE-Fälle, ziemlich böse. Das würde sich jetzt häufen. Und er sagt am Ende aber, die, ja, ich weiß nicht, solche Sachen sind dann immer so ein bisschen sehr beunruhigend. Es seien, er hat sich da bezogen auf einen amerikanischen Wissenschaftler, Paul Offit, es seien in den Impfungen, in den Impfdosen auch Spuren abgetriebener Föten gefunden worden. Tja, das macht die Leute natürlich erst recht wild. Verunsichert sie auch. Vielleicht deshalb haben wir hier 30% in der griechischen Bevölkerung, die die Sache immer ernster hinterfragen. Die Priester, nicht nur er, weil er eben diese besondere Qualifikation als Psychiater hat, sondern die Priester insgesamt, sagt er, werden als Ersatzpsychiater aufgesucht, auch von Atheisten plötzlich. Wahrscheinlich gibt es da draußen nicht genügend Psychiater. Der Run scheint sehr groß zu sein. Das liegt daran, dass die orthodoxe Kirche, anders als bei uns in den anderen westlichen Ländern, da gibt es keine so strenge Trennung, sondern die orthodoxe Kirche sei vielmehr ein wesentlicher Bestandteil der Gesellschaft. Er sagte am Ende, die Wahrheit wird euch befreien. Also da sind wir dann schon mal wieder auf dem richtigen Weg, obwohl wir die Darstellung insgesamt auch nicht so erfreulich fanden. Immerhin ein bisschen schöner klang das dann doch oder ein bisschen weniger deprimierend als das, was wir von Schweden gehört haben. Zum Schluss haben wir noch die Eheleute Goodman, Pamela und Jeff Goodman nochmal gehört. Das ist ein Ehepaar, die schon vor, ich glaube, 3-4 Monaten mal bei uns gewesen sind, deren 31-jähriger bombenfitter Sohn ist 12 Stunden, nachdem er mit dem Johnson & Johnson-Impfstoff in Anführungsstrichen malträtiert worden ist, verstorben. Ich habe das hier irgendwo rumliegen. Ich habe von denen den Totenschein bekommen und das Ergebnis der Autopsie, den Autopsiebericht. Und da steht schon sehr deutlich drin, dass die Impfung kausal war. Man sieht aber auch gleichzeitig das Bemühen der Ärzte, irgendwie vielleicht doch noch an der Kausalität vorbeizurutschen. Denn der Junge hatte im Jahre 2017 eine Reparatur einer Herzklappe. Das ist eine weit verbreitete Herzfehlergeschichte, die man im Grunde mit einem Standardeingriff inzwischen reparieren kann. Es ist völlig folgenlos verheilt. Er hatte keinerlei Probleme. Trotzdem haben die das in diesem Bericht nicht nur mit aufgenommen, sondern haben so ein bisschen versucht, in die Richtung zu schieben. Ich glaube, das war auch der Grund, warum Wolfgang sich dann doch nicht dazu äußern wollte, weil er nicht in den Geruch geraten wollte, eine Position zu vertreten, die man angesichts dieser Fluchtversuche im Totenschein und in dem Obduktionsbericht, die man angesichts dieser Fluchtversuche nicht so ohne weiteres vertreten kann. Ich habe dann aber gesagt, das ist trotzdem, ist kein Cut-and-Dry-Case. Also damit kann man nicht in den Sattel steigen und gewinnt zwangsläufig. Aber es reicht trotzdem aus, denn wir wissen aus den Vorgesprächen und auch aus dem, was beim letzten Mal berichtet worden ist, dass dem Benjamin Goodman keinerlei vernünftige Aufklärung gegeben worden ist. Der ist nämlich in eine Apotheke gegangen und da wurde ihm gesagt, muss nichts befürchten, ist alles sauber, alles sicher und alles absolut wirksam. Ja, 12 Stunden später war er tot. Die Hauptursache war Fieber nach der Injektion und dieses Fieber ist aufgrund der Injektion eingetreten und nicht, weil er einen Herzklappenfehler hat. Also mit ein paar vernünftigen Anwälten, ich habe die beiden da mit vernünftigen Anwälten in Kontakt gesetzt, wird das schon gehen. Die Autopsie, auch das zeigt wieder, wie das Spiel gespielt wird, fand einen Tag nach dem Tod statt. Und dann hat es 6 Monate gedauert, 6 Monate gedauert, bis sie den Autopsiebericht und den Totenschein hatten.
Krass.
Also die Leute wachen immer mehr auf, auch in den USA, sagen sie. Das ist aber abhängig davon, wo man ist. Es gibt Gegenden, zum Beispiel New York City, da und New York State, Gouverneur, Cuomo versucht, die Leute weiterhin unter Druck zu halten. Aber auch da bricht was durch. Das habe ich jetzt nicht aus der Sitzung, sondern ich habe das gerade von einem Kollegen aus New York erfahren. Da gibt es eine einstweilige Verfügung, wonach die Impfstoffe nicht zwangsweise verimpft werden dürfen. Und insbesondere den Arbeitgebern verboten wird, Druck auszuüben. Also es tut sich in den USA plötzlich sehr viel, auch in Kalifornien, möglicherweise auch aufgrund der Tatsache, dass Sue Frost nach außen gegangen ist. Auch da schließen sich jetzt Leute an. Ich habe eine Mail von ihr bekommen, dass andere Landräte, so habe ich das ja übersetzt, Mitglied des Board of Supervisors, auch aus der Kurve kommen und was unternehmen. Also auch auf der juristischen Linie tut sich jetzt plötzlich wirklich viel. Wir haben eine Reihe sehr schöner Entscheidungen aus Indien, wo jedes Mal in den Entscheidungen festgestellt wird, dass die Impfstoffe nicht zwangsweise oder dass es keinen Impfzwang geben darf, auch keinen indirekten durch die Arbeitgeber, weil das sei schließlich eine höchstpersönliche Entscheidung, das muss jeder selbst machen. Ja. Wir werden, wie gesagt, da sind noch ein paar sehr, sehr, sehr wichtige Gäste, die bei diesem Mal noch nicht dabei sein konnten, aber das kommt noch.
Das kommt noch. Also es ist wieder mal eine geballte Ladung an Informationen. Es ist unglaublich, was abgeht. Wir haben vielleicht auch mal aus der Schweiz was Positives zu berichten. Winterthur, wir waren gemäß den offiziellen Meldungen, die bestätigt wurden, mindestens 50.000 in Winterthur. Und das war eine tolle Demo. Und da muss ich sagen, weiter so. Im Donnerstag geht es weiter in Bern, Samstag in Uster. Also liebe Schweizer, steht auf, steht ein für die Kinder und für die älteren Menschen, die nichts dafür können. Und es wird in Kindern, es gibt diese Impfbusse momentan, wo überall herumfahren. Ganz schlimm. Es wird in Lügen verbreitet von den Massenmedien. Es sei ein Ansturm von Impfwilligen und dabei hat dann jemand gefilmt, kein Mensch ist da, ein einziger war da und solche Geschichten, aber die Lügenpresse kommt immer mehr aufs Glatteis und es wird immer mehr die Leute merken, dass es so nicht weitergehen kann, aber ich denke, es ist halt jetzt momentan eine sehr herausfordernde Zeit für die meisten Menschen, weil sie sagen, wann kommt endlich dieser Knall, wo es wirklich so irgendwas Spezielles bewirkt, um diesen Turnaround zu erreichen, aber ich glaube, da müssen wir uns einfach durchhalten und gefestigt sein in unserem Willen, dass wir das durchziehen und nicht aufgeben, weil das ist ja genau das, was sie versuchen, eine Zermürbungstaktik, da viele sagen, hör mir auf mit diesem Scheiß, ich kann nichts mehr hören, dann gib mir halt diese Scheißspritze und so weiter und so fort, das höre ich halt immer wieder und das genau das, denke ich mal, ist ja der Plan, sie wollen die Impfquote möglichst hoch haben, am liebsten auf 100%, weil dann haben sie keinen Vergleich mehr, dann haben sie keine Kontrollgruppe mehr und das ist ja genau die Thematik, wo uns am meisten beschäftigt, weil wenn sie, solange dass sie nur, sagen in Anführungszeichen, 60% sind, sind immer noch 40%, die gesund sind und auch was bewegen kann. Aber wenn wir dann bei 70, 80, 90% sind,
ja, dann gibt es keinen mehr, der helfen kann oder nicht mehr genügend Leute, die helfen können. Das wird ohnehin kritisch werden, wenn das auch nur ansatzweise so eintritt, wie uns das die von uns angehörten Experten voraussagen. Ja. Wie gesagt, wir hoffen ja immer, dass es nicht so kommt. Ne? Aber die Hoffnung darauf, nach allem, was wir erlebt haben, die Hoffnung darauf, dass alles gut wird, die ist vergebens. Das können wir ohne weiteres feststellen. Ja. Denn die Lügengeschichten, die sich hier auftürmen wie so eine Art Mount Everest, die kann man nicht einfach zur Seite wischen, sondern die muss man als Warnung nehmen, um das, was sie uns erzählen, nicht zu glauben. Jedenfalls nicht, ohne dass es überprüft wird. Absolut. Und wenn ich die letzten Beispiele sehe, was der Kretschmer da in Sachsen gemacht hat oder was der Spahn da erzählt hat, von wegen sind völlig ganz normal zugelassene Impfstoffe, dreister kann man nicht lügen, ne?
Das sind einfach wirklich Lügen. Das sind Lügen, die aufgezeigt werden. Und trotzdem sind viele Menschen, ich weiß nicht, wie das funktioniert, die wollen das nicht mehr sehen oder können das nicht mehr sehen. Das ist so offensichtlich. Aber vielleicht haben die einfach so die Schnauze voll und sagen, hey, was haben die gesagt? Jetzt noch ein paar Wochen in die Hände klatschen, dann wird alles gut oder was auch immer. Und nein, es wird nichts gut. Wir müssen, jeder Einzelne muss für sich selber, das sage ich bewusst, muss für sich einstehen, für seine Kinder einstehen, für seine Großeltern einstehen, die werden erst recht oftmals im Stich gelassen, weil die gehen nicht ins Internet, weil sie dann Respekt haben, sie werden irgendwie ein Virus oder weiß ich nicht was und die haben nicht so viel Information. Das wäre übrigens eine Zielgruppe, die man sich mal überlegen müsste, die zu erreichen mit, weiß auch nicht, mit einer Zeitung, mit Infoblatt, Flyer, was auch immer, weil die werden vielleicht dankbar, weil sie ja nur die Tagesschau abends schauen und sonst gar nichts, oder?
Ja, Ja, das sind, wir müssen eben damit leben, dass ein bestimmter Teil der Bevölkerung nicht erreichbar ist. Wir schätzen das in Übereinstimmung mit dem, was uns Professor Desmet erzählt hat, auf 30% ein. Die sind nicht zu erreichen, außer durch eine Schocktherapie. Und die wird vermutlich dann im Herbst beginnen. Das wird aber zunächst mal nur die anderen 40%, die noch ansprechbar sind, die also auf dem Zaun sitzen und nicht wissen, ob sie links oder rechts runtersteigen sollen. Das wird die beeindrucken und zu weiteren Fragen veranlassen. Aber die anderen 30%, das ist im Moment jedenfalls vergebene Liebesmühe. Das heißt nicht, dass wir denen nicht helfen sollten.
Nein, wir müssen allen
helfen, soweit das möglich ist.
Ne? Absolut. Aber das ist der Punkt mit die Pandemie der Ungeimpften kommt jetzt das weltweit. Das ist, hörst du überall, Pandemie der Ungeimpften. Das ist so ein Blödsinn. Das haben viele, viele Krankenschwestern und auch Ärzte in den verschiedenen Chats ganz klar dementiert. Dem ist nicht so. In der Schweiz ist es so, dass du erst 14 Tage nach dem zweiten Peak als geimpft giltst.
Überall, Roger. Überall.
Und dann weißt du, da weißt du, was das heißt. Das ist so, die ganz viele Nebenwirkungen kommen in den ersten 14 Tagen, kommst in das Spital, bekommst noch als Geschenk einen Test, wird mit diesem sehr unzuverlässigen Test bis positiv, dann hast du schwere Nebenwirkungen, wenn du Pech hast, stirbst du und dann bist du noch ein Corona-Fall, ein Corona-Toter.
Ja, so sieht's aus.
Und das ist das, was die Leute nicht verstehen. Und das ist, Ja, Rainer, ich denke, aufgeben ist keine Option, da sind wir uns bewusst, das sagen wir halt jede Woche. Nächsten Freitag ist Folge 71. Ich denke, es wird wieder spannend. Habt ihr schon das Thema oder seid ihr noch am Zusammensetzen?
Es wird auf jeden Fall ein Thema sein, was wir eigentlich was wir jetzt schon bringen wollten. Wir wollten der Öffentlichkeit erläutern, warum wir überwiegend zwar sagen können, wie die Justiz funktionieren würde, wenn sie funktioniert, aber dass sie eben nicht funktioniert. Und das ist aber nicht erst seit Corona so, sondern da werden wir anhand einiger, wie ich denke, sehr plastischer Beispiele der Öffentlichkeit darstellen können, dass unsere Justiz hier in Deutschland jedenfalls, das ist in einigen anderen europäischen Ländern ähnlich, aber bei weitem nicht so schlimm wie bei uns, dass unsere deutsche Justiz auf jeden Fall durch und durch verrottet ist. Wohlgemerkt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt sicher Einzelne, wie zum Beispiel die beiden Weimarer Richter oder in Weilheim, glaube ich, gab es auch noch eine Richterin und es gab ja auch noch andere Richter, die ordentliche Arbeit gemacht haben. Aber das sind die Ausnahmen, die diese Regel bestätigen. Und das muss die Bevölkerung erkennen, damit der Druck auf die Anwaltschaft nicht irrationale Züge annimmt. Denn natürlich, war ich auf einer Wahlkampfveranstaltung in Rendsburg. Da habe ich auch diese Fragen gehört. Ja, können wir nicht was dagegen tun, dass unsere Kinder mit dem PCR-Test und so weiter und so weiter. Ja, man kann was dagegen tun. Aber die Aussicht auf Erfolg ist gering, weil ich kann nur dann Erfolg haben, wenn ich auf einen der ganz wenigen Richter treffe, die bereit sind, den Rechtsstaat weiterhin zu stützen. Und die nicht sich durch solche brutalen, von zwei grünen Politikern zu verantwortenden Aktionen einschüchtern lassen, wie das eben in Weimar passiert ist. Ja. Die Leute werden dafür teuer bezahlen. Ich habe das heute gesagt, es wird neben den Aufräumarbeiten und den Sanktionen durch die Justiz, wird es sicher, auch wenn sich das im Moment vielleicht ein bisschen crazy anhört, aber wird es sicher auch eine andere Aufräumarbeit geben, der wird gar keiner entkommen. Das ist diese spirituelle Seite, die, da bin ich fest von überzeugt, dieses Gleichgewicht wieder herbeiführen wird. Und dieses Mal wird keiner entkommen. Das ist meine absolut sichere Überzeugung.
Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Rainer, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Auch ein ganz, ganz lieber Gruß an deine Frau. Das war ja interessanterweise als den gleichen Tag Geburtstag wie ich.
Ja.
Liebe Grüße im Nachhinein. Wir bleiben in Kontakt und danke für alles und bis sehr bald.
Es geht weiter, Roger. Es geht weiter.
Machen wir. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
So, das war Rainer Füllmich. Ich möchte mich entschuldigen für die Schwierigkeiten im Internet. Ich muss schauen, ob wir wirklich ein technisches Problem haben oder bei Restream irgendwas nicht sauber läuft. Wir hatten Dauerunterbrüche. Ich habe es lokal aufgenommen. Ich werde jetzt schauen, dass wir das zusammenschneiden können, dass zumindest die Aufzeichnung einigermaßen gut war, relativ gut ist. Ja, ist halt so, wie es ist. Das ist live. Habe ich jetzt nicht ändern können. Tut mir leid. und ich hoffe, dass es bald besser wird und dass ich dann stabiles Internet habe und dann natürlich auch keine Unterbrüche habe. Also, in dem Sinne wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen Abend. Aufgeben ist keine Option. Ich wünsche euch was und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbinde die Punkte. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye, bye.